Radio Horeb am Freitagnachmittag. Claudia Kiesel begrüßt Sie, liebe Hörer, in der Sendung Höre Israel. Die Sendung, die hinführen möchte zur Sonntagsliturgie, das heißt zur Sonntagsmesse, indem wir schon mal die Lesungstexte und den Evangeliumstext auf uns wirken lassen. Wir wollen aber auch durch die Bibeltexte Jesus besser stehen und kennenlernen, unsere persönliche Beziehung zu ihm zu vertiefen, uns mit unserem katholischen Glauben auseinandersetzen und vielleicht das ein oder andere richtig stellen lassen, was wir denken, wie Gott zu sein hat, wie er zu handeln hat, wem sein Heil offen steht und wem nicht. Gottes Heilswille. Das ist so ein Schlagwort für diese Sendung, dem wir nachspüren können. Doch vielleicht kommt Ihnen, liebe Hörer, beim Lesen und Hören der Bibeltexte noch anderes durch Kopf und Herz, was wir hier in dieser Sendung nachher noch ins Gespräch bringen können bei Ihrem Anruf. Denn unser heutiger Sendungsgast geht nachher gerne auch auf Ihren Telefonanruf ein. Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld wird heute mit uns die Bibelstellen vom 20. Sonntag im Jahreskreis vertiefen. Darauf freuen wir uns schon und heißen ihn jetzt herzlich willkommen, Pfarrer Meyer.
Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und Gottes Segen.
Ja, hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn David, so hören wir nachher im Sonntagsevangelium. Sind wir so gesättigt, dass Gott vielleicht gar nichts für uns tun kann, oder zeigen auch wir Gott unsere Bedürftigkeit, sodass er in seinem Erbarmen an uns handeln kann? Drücken wir das doch jetzt in einem Gebet aus, bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns jetzt öffnen möge in dieser Stunde für Gottes Wirken an uns.
Guter Gott, wir bitten dich jetzt, gieß deine Gnade wie Licht in unsere Herzen ein. So wie die Sommersonne unsere Herzen erleuchtet und unseren Leib erfreut, so möge das Licht deiner Gnade und deiner unendlichen Liebe in der Hingabebereitschaft Jesu, deines Sohnes, und in der Barmherzigkeit, die er uns schenkt, immer erneuernd in uns wirken. Mach, dass unser Leben zu einem lebendigen Zeugnis deiner Liebe, deiner Hingabe und deiner Barmherzigkeit werde, durch uns für andere. So bitten wir jetzt durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen. Die erste Lesung, die wir in der Sonntagsmesse hören werden, ist aus dem Prophetenbuch Jesaja im Kapitel 56 und da die Verse 1 und 6 bis 7. So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn bald kommt mein Heil und meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren. Und die Fremden, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen und die an meinem Bund festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Und jetzt hören wir die zweite Lesung, die wir auch in der Sonntagsmesse hören werden. Kommender Sonntag, der 20. Sonntag im Jahreskreis, hier bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel, lesen wir schon mal intensiv die Texte, wollen die Texte auf uns wirken lassen. Und jetzt, wie gesagt, der zweite Lesungstext aus dem Römerbrief, Kapitel 11, ab dem Vers 13. Schwestern und Brüder, euch, den Heiden, sage ich, gerade als Apostel der Heiden preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen und wenigstens einige von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Zurückweisung für die Welt Versöhnung bedeutet, Was wird dann Ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Denn unwiderruflich sind Gnadengaben und die Berufung Gottes. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam wart, jetzt aber infolge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden habt, so sind auch sie infolge des Erbarmens, das ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Wir kommen zum Sonntagsevangelium, wenn Sie das gerne zu Hause, wo auch immer Sie jetzt die Sendung mitverfolgen, mitlesen möchten, in Ihrer Bibel oder vielleicht auch im Internet. Das ist Matthäus im Kapitel 15, die Verse 21 bis 28, das Evangelium vom Sonntag, Matthäus 15, 21 bis 28. Ich lese Ihnen jetzt den Evangeliumstext vor. Anschließend hören wir dann noch mal kurz Musik und dann folgen die Gedanken unseres heutigen Sendungsgastes, Pfarrer Peter Mayer. In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau aus jener Gegend kam zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Schick sie fort, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, Herr, aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.
Liebe Zuhörer, zunächst einmal möchte ich auf etwas hinweisen, was ich seit vielen Jahren, man kann sagen seit Jahrzehnten, eigentlich in der Zeit meines ganzen Priesterseins immer wieder mal erfahren und gespürt habe. Und zwar, dass der Freitagnachmittag, so wie jetzt, auch um diese Zeit herum, 4:30, 5 Uhr, eine ganz besondere Zeit ist. Und ich habe oft, wenn das Fahrbüro dann leer war und eigentlich schon der Wochenendmodus eingetreten war, natürlich gab es dann noch Termine, Hochzeiten, viele Dinge zu tun, aber der Freitagnachmittag war oft von seiner Solemnität, von einer Feierlichkeit erfüllt. Wenn ich dann so durch das Pfarrhaus ging, ganz langsam betend, dann war mir, als wenn ich spürte, dass es etwas ganz Besonderes ist, diese Zeit. Und als wenn ich mitten durch etwas ganz Besonderes, ja, so eine Art mystisches Erlebnis laufen würde. Und zwar ist mir dann viel später deutlich geworden, das ist die Zeit, wo im Judentum der Schabbat begrüßt wird. Wenn in jüdischen Familien weltweit die Menschen zusammenkommen in die Familie, um betend den Schabbat zu begrüßen, den Sabbat, den heiligen Tag, an dem Gott ruht von seiner Arbeit. Und ähnlich ging mir das dann am Samstagnachmittag noch einmal, auch um diese Zeit, wo mir dann auch deutlich wurde, jetzt geht es um das Einleiten des Sonntags sozusagen. Also die besondere Gnade des Freitagnachmittags, den Schabbat zu empfangen, Gott zu empfangen, der von seiner Arbeit ruht, und der soll es auch in unseren Herzen und in unseren Räumen tun. Den Schabbat begrüßen heißt ja, Gott selbst zu begrüßen, der Ruhe verbreitet, der Ruhe sucht, vielleicht in meinem Herzen, in meinen Räumen. Also eine ganz besondere Gnade, die damit verbunden ist, ihn zu erfahren, ihm zu begegnen, ja vielleicht ihn sogar hauchfein berühren zu dürfen. Im Wort Gottes soll das jetzt gelingen. Und ich möchte das einfach vorwegnehmen, um zu sagen, der Freitagnachmittag und der Samstagnachmittag haben eben diese besondere Gnade, Gott im Wort Gottes zu begegnen. Und das möchte ich jetzt einfach vorausschieben, um Sie, die Sie jetzt wo auch immer zuhören, in diese Solemnität, in diese Feierlichkeit einfach mit einzuladen. Es geht ja nicht um Texte, die wir jetzt irgendwie auslegen, sondern es geht darum, Gott zu begegnen, in diesen Texten Gott zu begegnen und den Anstoß, die Botschaft zu vernehmen, die jetzt an uns gerichtet wird. Ja, dieser 20. Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr A führt uns im Matthäus-Evangelium, also diese Phönizierin, die kananitische Frau, vor Augen, eine Heidin, die auf Jesus zukommt, um ihn zu bitten, ihre Tochter zu heilen, die von einem Dämon besessen ist. Die Antwort Jesu ist so merkwürdig, so abweisend. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen. Und dann, als sie sich selbst zu ihm wendet, da sagt er, es ist nicht recht, dass wir das Brot den Hunden geben, sondern es ist ja für die Kinder Israels bestimmt. Also ich erinnere mich, wenn ich diesen Text gelesen habe in meiner Vergangenheit, dann hat sich etwas Ungeheuerliches geredet. Wie redet Jesus denn da mit dieser Frau? Er bezeichnet sie also als Hund? Jesus nimmt den Sprachgebrauch des Volkes Israel auf, wo alle Heiden, alle Ungläubigen eben als Hunde bezeichnet werden. Hunde, die man lieb haben kann, die ja treue Begleiter des Herrn sind. Aber sie gehören eben nicht richtig dazu. Und wenn, dann als letztes Glied in der Kette. Verstärkt Jesus diesen Eindruck? Will er dieser Frau sagen, ja komm, werd dir dessen bewusst, dass du das letzte Glied in der Kette bist? Du gehörst zu den Hunden? Und als die Jünger ihn bitten, komm, mach irgendwas, die Frau schreit hinter uns her, heil sie oder schick sie weg. Muss Jesus da erst umgestimmt werden? Muss er erst lernen? Ist da vielleicht etwas im Leben Jesu, was sein Bewusstsein weitet, indem er sich jetzt einer Heidin zuwendet? Nein, ganz sicher nicht. Jesus weiß immer, was er tut. Als Sohn des lebendigen Gottes geht er immer vor jeder Begegnung erst ins Gebet und versichert sich der Einheit mit dem Vater. Und nur aus dieser Einheit mit dem Vater heraus kann er überhaupt etwas tun. Es ist meine Nahrung, mit dem Vater eins zu sein. Ich kann nur reden, was ich den Vater reden höre. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Solche Bezeichnungen kommen im Johannesevangelium von Jesus selbst, der ja 40 Tage am Anfang seines öffentlichen Wirkens durch die Wüste geht, nach der Taufe, um eben diese Einheit mit dem Vater im Gebet und in der Elementarität zementiert. Aus dieser Einheit heraus soll Jesus sagen, du Frau gehörst zu den Hunden, du hast keinen Anspruch. Würde so Gott sprechen, der alle Menschen aus Liebe erschaffen hat, teilt Gott die Menschen in die Gerechten und in die Hunde ein? Bestimmt nicht. Also was ist das, was da passiert bei Jesus, zwischen Jesus und der Phönizierin? Mir fällt auf, dass Jesus in anderen Begegnungen auch so diese Zögerlichkeit zu haben scheint, bevor er sich dann ganz auf den Bittsteller da einlässt, als der reiche Jüngling zum Beispiel kommt. Der kommt, fällt vor Jesus in die Knie, so berichtet uns besonders das Markus-Evangelium. Und er bittet darum, Herr, zeig mir, irgendwie spüre ich, dass mir was fehlt und was ist das denn? Er weist nach, dass er die Gebote alle hält und dann heißt es, und dann wandte sich Jesus ihm zu. Und weil er ihm liebte, sagte er, ja, geh und verkauf dein Reichtum und gib das, was du hast, den Armen und dann komm und folge mir nach. Er schaut ihn an Und weil er ihn liebt, sagt er, ja, aber diese Liebe wird nicht am Anfang des Gesprächs spürbar, sondern es ist, als ob er den Bittsteller erstmal vor eine Wand laufen lässt. Der steht am Tor und muss erstmal lange klingeln, bevor er Zutritt bekommt. Aber das ist ja das Unwahrscheinliche, dass dieser Bittsteller dranbleibt. Er lässt sich also nicht von der scheinbaren Abwehr Jesu zurückweisen. Er bleibt dran und stellt seine Frage weiterhin. Und dieses Merkwürdige ist hier in dieser Begegnung mit der phönizischen Frau auch. Jesus muss nicht erst umgestimmt werden, weder durch die Jünger noch durch die Frau selbst. Er handelt nicht aus dem Bewusstsein, naja, okay, komm, damit du Ruhe hast, ich tue das. Sondern wir lesen ja auch am Ende des Markus-Evangeliums, Gott tut die Zeichen immer als Bestätigung der Predigt oder dessen, was da gerade geschieht. Das Zeichen, das Wunder ist immer Antwort auf etwas, was von Menschen aus diesem vorausgeht, entweder die Predigt oder eben der Glaube. Und so sehen wir auch, dass Jesus dem Hauptmann von Kapernaum begegnet, in verschiedenen Evangelien dargestellt, also dem Heiden, dem Römer. Und er weiß, dass Jesus gar nicht in sein Haus kommen darf. Er will ihm diese Unannehmlichkeit ersparen. Komm gar nicht in mein Haus. Ich bin es gar nicht wert, dass du mein Haus betriffst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Diesen Satz, den wir vor dem Empfang der Kommunion in jeder Messe aussprechen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und Jesus lässt sich von diesem Glauben anrühren. Weil du geglaubt hast, soll geschehen, was du willst. Und Jesus führt eine Fernheilung durch. Bei dem Hauptmann in Kapernaum, so auch bei dieser Phönizierin. Wenn Jesus also diese Dame aus dem phönizischen Bereich als Hund bezeichnet, dann greift er also diesen Jargon aus dem Jüdischen auf, bezeichnet sie so, wie jeder Jude sie bezeichnen würde. Heidin gleich Hündin. Vielleicht nicht mal böse gemeint, aber es ist halt so. Gib dich damit zufrieden. Und sie gibt sich tatsächlich damit zufrieden. Sie stellt das, was Jesus sagt, überhaupt nicht als Unverschämtheit dar. Jesus, von dir hätte ich doch was anderes erwartet. Ich wende mich doch an dich, weil ich doch glaube, dass du Sohn Gottes bist. Du bist doch kein normaler Jude. Warum redest du mich denn so an? Das tut sie nicht. Sie sagt, okay, aber auch die Hunde unter den Tischen bekommen etwas von den Brotkrumen ihrer Herren. Sie steigt sogar in diesen jüdischen Jargon, in dieses jüdische Denken ein. Ich bin halt die Heidin. Okay, interessiert mich gar nicht weiter, aber ich glaube dir trotzdem, Jesus. Als wenn Jesus genau darauf gewartet hätte. So, Mädchen, und jetzt soll das geschehen, worum du mich gebeten hast. Dein Glaube, nicht menschlich gemachte Unterscheidungen, nicht menschliche Formulierungen, die ausgrenzen und die abgrenzen, sondern das, was dich mit mir, mit Gott verbindet, das ist das Entscheidende. Und auf dieser Basis will ich dir gewähren, worum du bittest. Deine Tochter soll heil sein. Das ist also nicht Frucht des Hinweises der Apostel, Jesus, tu doch irgendwas, sie schreit hinter uns her, die Frau wird lästig. Also gut, ich heile sie mal, damit sie Ruhe gibt. Nein, das ist es nicht. Jesus braucht nicht die Anlaufzeit oder das Umdenken, um sich dieser Frau zuzuwenden, sondern er verhält sich so, um die Ausdauer der Frau zu prüfen. Bleibst du dran, Mädchen? Wirst du mir glauben? Wirst du an mich glauben? Auch wenn ich dir jetzt komme mit den Grenzen, mit den Abgrenzungen, die das Judentum dir gegenüber vornimmt. Und sie bleibt dran. Über alle Grenzen hinweg, die Menschen gemacht sind, bleibt sie dran mit ihrem Glauben. Wie der blinde Bartimäus, der da am Straßenrand sitzt, staubgrau wie die Erde. Und als Jesus mit der großen Menschenmenge vorbeikommt, dann ruft er um die Barmherzigkeit. Und sie alle, halt du doch den Mund, jetzt nicht, jetzt sind wir erstmal dran. Du bist doch blind, das heißt also du oder deine Eltern haben gesündigt. Du hast doch das verdient, was du da hast. Also bleib doch da in deinem Status. Du bist doch der Sünder, halt den Mund. Du hast es gar nicht verdient. Und Jesus bleibt stehen und ruft ihn her. Und plötzlich schlägt die Stimmung da um und werden katzenfreundlich. Komm, komm, der Herr ruft dich. Diese Betulichkeit, die was mit Schleimerei zu tun hat, da geht Jesus gar nicht weiter darauf ein, aber er sieht das offen und das ehrliche Herz des Rufenden, der mit dem Rücken an der Wand steht, der nichts zu verlieren hat, der die Barmherzigkeit Gottes anruft. Der empfängt dieses Erbarmen. Wer Gott um Barmherzigkeit anruft, der trifft Gott mitten ins Herz. Denn Gott ist Liebe und seine Liebe zeigt sich in der Barmherzigkeit bis zum letzten Atemzug Jesu am Kreuz und bis zum letzten Blutstropfen in der Hingabe am Kreuz. Gottes Liebe ist totale Hingabe. In dem Wissen, dass sie sich nicht verliert, sondern dadurch gerade ihr Wesen zeigt. Die Liebe Gottes ist nicht zerstörbar, auch wenn Menschen mit Hass und Häme, mit Ausgrenzungen uns unseren Status zuweisen. Ja, wie oft haben wir das in unserem Leben, dass wir unseren Status zugewiesen bekommen? Du mit deiner Herkunft, du hast doch nichts zu sagen. Oder du bist doch immer Aschenputtel gewesen, jetzt nimm deinen Status an. Du hast doch nichts zu sagen, du bist doch die Eingeheiratete, du bist doch der Eingeheiratete. Bei uns läuft das immer so und so. Bei uns gibt es eine bestimmte Rangfolge und da kommst du als letztes Glied in der Kette vor. Finde dich ab mit deinem Status. Begehre nicht auf, sondern tu einfach, dann wird es für dich leichter. Ja, liebe Zuhörer, wie viele Menschen finden sich ab mit dem Status, der ihnen zugewiesen wird? Ein Eingereister, ein Zugereister zu sein. Grenzgänger aus einem fremden Land kommend. Hier immer der Ausländer. Wenn sie dann nach Hause fahren, Familienbesuch, dann sind sie da die Deutschen. Wie viele Menschen nach der Flucht, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Heimat verloren haben, haben hier eigentlich nicht so wirklich Fuß fassen können, erst in der darauffolgenden Generation. Wie viele haben der verlorenen Heimat nachgetraut und wenn sie hingefahren sind, haben sie gemerkt, das ist nicht mehr das, was es war. Und trotzdem sehnt sich immer im Innersten immer irgendetwas nach der Erfüllung. Heimatsuche, Vatersuche, Muttersuche, Geschwistersuche, Freundschaftssuche, Partnersuche. Irgendein Suchthema begleitet jeden von uns ein Leben lang. Das sind so Lebensthemen, denen wir folgen. Und das Unerfüllte gibt uns indirekt die Botschaft, find dich ab mit dem Unerfüllten, finde dich ab mit dem, dass du eben die Fülle nicht erreichst. Finde dich ab, dass du eben nicht ankommst. Und Jesus überschreitet diese menschengemachten Grenzen und er überschreitet auch unsere Lebensthemen, mit denen wir uns abzufinden scheinen. Ich wohne hier zwar, aber zu Hause bin ich hier nicht, mein Herz ist da und da. Oder die Liebe von Menschen, die ich hier erfahre, ist auch nicht in der Vollendung. Hätte ich mich doch damals anders entschieden für den anderen Ehepartner oder die andere Ehepartnerin. Dann wäre vielleicht alles besser gewesen. Oder wäre ich doch besser Nonne geworden oder Priester. Sodass man mit dem eigenen Status nicht zufrieden ist und sehnsuchtsvoll über die Grenze des nicht gelebten Lebens hinausschreit und sich da rein fantasiert, was wäre wohl geworden, wenn ich mich anders entschieden hätte. Wir finden uns ab mit einem Status, der uns vom Leben oder von wem auch immer zugewiesen ist. Halb unglücklich, halb traurig, halb sehnsuchtsvoll. Wenn wir dann anfangen, diese Sehnsucht ganz auf Gott hin zu orientieren, wenn wir weggehen von unseren Lebensthemen und uns hinwenden zu Christus, dann werden wir die Erfahrung machen, dass da Heilsames geschieht. Er führt uns über diese unerfüllten Grenzen hinaus, eben in den Bereich seiner Liebe. Und wir werden spüren, unsere Seele kommt an. Unsere Seele kommt nach Hause. Angekommen sein. Und diese Frau, die ihren Status eben Hund zu sein in den Augen der Israelis, was von Jesus scheinbar bestätigt wird. Nein, es wird nicht bestätigt, sondern Jesus will damit nur ihr Vertrauen, ihren Glauben an ihn prüfen. Bleibst du dran, auch wenn ich mich dir gegenüber verhalte wie das Gesetzwerk der Juden? Und sie bleibt dran, so wie der reiche Jüngling dran bleibt. Und sie erfahren wirklich das Heil. Sie erfahren das angeschaut werden durch Jesus. Und in Jesus schaut Gott ihnen ins Herz. Und es ist mehr als die Heilung der kranken Tochter, der besessenen Tochter. Und bei dem reichen Jüngling ist es mehr als dieser Hinweis, verkauf alles und dann komm. sondern diesen Blick der Liebe Gottes werden sie nie vergessen. Die Menschen in ihrer jeweiligen Befindlichkeit, die sich ihnen zuwenden. Und wenn sich die äußere Situation überhaupt nicht ändern würde, aber dieses Wissen, Gott schaut dich an. Und das hängt wiederum zusammen mit dem, was ich seit vielen Jahren eben freitags nachmittags und samstags nachmittags empfinde, wenn ich still werde und ins Gebet mich Gott zuwende. So diese Solemnität, diese Feierlichkeit des erwartenden Schabbat oder des zu erwartenden Sonntag. Es ist wirklich das Angeschautwerden durch Gott, der neu in diese Welt kommen will. Am Ruhetag Gottes nach der Schöpfung im Judentum oder eben auch im Christentum, der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Und dann an dieser Wirklichkeit, am Freitagnachmittag den Schabbat zu erwarten, am Samstagnachmittag den Sonntag zu erwarten, das zeigt die wirkliche Einheit zwischen unseren Religionen, Judentum und Christentum. Ich glaube gar nicht, dass es um zwei Religionen geht. Ich glaube, dass es um die Einheit in Jesus Christus geht. Jesus Christus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern zu erfüllen, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und um diese Einheit geht es auch Paulus in der Lesung, die wir jetzt am Sonntag hören werden. Paulus will seine Landsleute, die Glaubensbrüder und Schwestern, er will sie neidisch machen. Er will sie neidisch machen, er will sie locken zu dem noch viel größeren Heil, das uns über das Judentum hinaus in Jesus Christus geschenkt ist. Und schließlich ist Paulus und die anderen Apostel messianische Juden. Sie sind Juden und bleiben Juden, die Jesus angenommen haben. Und so sollte diese Religion, dieses Neue, was in Jesus entsteht, eigentlich sein. Das ist die Voraussetzung für diese Einheit, für die Gott betet, für die Jesus betet und für die er stirbt. Diese Einheit des Volkes Israels auf dem Wurzelgrund des Zion, da sind wir bei der ersten Lesung. Das Buch Jesaja ist eben voll mit dem Hinweis, dass es einen Wurzelgrund auf dem Zion gibt, den Wurzelgrund der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Wenn es einen Ort gibt, den Gott sich erwählt, dann dieser heilige Berg in Israel, in Jerusalem, der Zion. Und Jesus wird durch Maria geboren aus diesem Wurzelgrund des Zion heraus. Und zu diesem Ort, zu diesem heiligen Ort werden am Ende alle Völker streben. Nicht nur die, die sich dem Judentum angeschlossen haben, wie in Jesaja 56, sondern in Ezechiel, in vielen anderen Propheten wird von dieser Völkerwanderung gesprochen, von dieser Prozession aus allen Richtungen. Und dieses Bild findet die Vollendung in der Offenbarung des Johannes. Alle werden kommen. Jedes Knie wird sich beugen. Und alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und auf diesem Berg Zion, da wird es kein Licht mehr brauchen, keine Sonne, keinen Mond, keine künstliche Laterne, sondern Jesus Christus wird ihr Licht sein. Also diese Völkerwanderung, diese Völkerpilgerschaft zum heiligen Berg, zum Zion, auf dem alles entstand. Die Berufung Israels und die Vollendung in Jesus Christus am Ende der Tage. Und dieses Angeschautwerden dieses Gottes, der uns aus Liebe erschaffen hat, der uns locken will, zu diesem heiligen Berg, jetzt bildlich gesprochen, der uns locken will durch die Apostel, durch die Propheten, durch Jesus Christus selbst, der uns locken will in das Heil, das wir nur in Jesus Christus und seinem Vater, unserem Vater, erlangen können. Er will uns anschauen und dieser Blick der Liebe soll wie ein Magnet sein, der uns weiterzieht. Und nach dieser Begegnung mit Jesus wird diese phönizische Frau eine veränderte Frau sein. Sie geht nach Hause, findet ihre geheilte Tochter, so wie der Hauptmann von Kafana um den geheilten Diener vorfindet. So wie der reiche Jüngling nach Hause geht, traurig, wie wir lesen. Aber mit dieser Traurigkeit wird er nicht bis ans Ende kommen. Das wird eine kurze, gottgewollte Traurigkeit sein, zur Veränderung seines ganzen Lebens. Also es geht gar nicht nur um die kleine Heilung im Moment, die im Moment natürlich riesig erscheint, aber es geht um viel mehr. Dieses hineingesogen werden in diese Solemnität der Begegnung mit Gott. Also lassen wir uns vor allem anschauen von dieser lebendigen Begegnung, von dieser lebendigen Begegnung mit Gott. In den Sonntagstexten, also aus dem Propheten Jesaja, aus der Lesung nach Paulus, der uns wie sein Volk damals, sein Geschwistervolk, neidisch machen möchte und neu anlocken möchte. wie ein Bräutigam seine Braut lockt. Kommt hin zu Jesus und ihr werdet das Heil finden. Ihr werdet alles finden, was ihr in eurem Leben jemals gebraucht habt, gesucht habt. Und es wird nicht mehr um die äußere Suche gehen, es wird um dieses Innere gehen, das endlich ankommt. Das den Standpunkt findet, von dem wir sagen können, ich habe mein Ziel gefunden. Also wir werden durch Jesus Christus diesem Heil immer mehr entgegengeführt. Und dass die Menschen auch von uns irgendwann sagen können, der ist aber angekommen, sie ist aber angekommen. Ein Jugendlicher hat das mal gesagt, als er eine Ordensfrau gesehen hat, die ja, sehr stimmig und sehr in sich ruhend gefunden hat, hat er mir hinterher gesagt, boah, die ist aber angekommen. Da habe ich gedacht, was für ein Wort. Ja, genau. Angekommen sein. Auch wenn wir das Lebensgefühl haben, ich bin nicht wirklich angekommen. Ich bin in diesem Aschenputtelbewusstsein geblieben oder ich bin der Schlaue, ich bin der Überflieger, aber keiner begreift es und menschliche Beziehungen sind Mangelware. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke im Leben. Irgendwas lässt sich einfach nicht erfüllen mit unseren Möglichkeiten. Aber die Hinwendung zu Jesus schafft uns diesen Geist der Heilung. Diesen Geist des Angekommenseins, des Hineingesogenseins in diese Solemnität der Begegnung mit Gott. Ja, soweit die Auslegung der Texte dieses Sonntags, so wie ich sie Ihnen anbieten möchte.
Und jetzt gibt's natürlich wieder Zeit, noch mit Pfarrer Peter Mayer ins Gespräch zu kommen und vielleicht sich auch gegenseitig von den Taten Gottes zu erzählen. Denn wie Sie es auch schon gesagt haben, Pfarrer Mayer, dieser Freitagnachmittag gegen Abend zu, Freitagabend, er führt einen auch ein in diese Liturgie des jüdischen Volkes, der Schabbat-Liturgie. Und da ist ein Teil auch immer davon, dass man Dank sagt für die Großtaten, für die Taten Gottes im eigenen Leben. Vielleicht haben Sie auch Gottes Heil ganz besonders erfahren. Erzählen Sie uns gerne jetzt in den kommenden Minuten davon. Oder vielleicht haben Sie auch noch eine Nachfrage zu den Texten, die wir jetzt miteinander gelesen haben. Die Bibeltexte vom Sonntag, von der Sonntagsmesse. Melden Sie sich gerne, sprechen Sie hier mit in unserer Sendung Höre Israel bei Radio Horeb unter der 089 517 008 008. Gibt es jetzt die Möglichkeit anzurufen und dann mit Pfarrer Peter Mayer, unserem Sendungsgast bei Höre Israel, unserer Bibelsendung, noch ins Gespräch zu kommen. Wir hören etwas Musik und dann freuen wir uns auf die Begegnung mit Ihnen am Telefon. Wir sprechen über die Bibeltexte, die wir gelesen haben, die zwei Lesungstexte und den Sonntagsevangeliumstext. Und da haben Hörer uns jetzt angerufen und haben noch ihren Beitrag bzw. Nachfragen. Schauen wir einfach mal, was da so kommt. Ein erster Hörer meldet sich aus Neuss. Das ist Herr Schröttke. Grüß Gott, Herr Schröttke.
Ja, grüß Gott. Ich werde jetzt anderen überlassen, bis zu dem Evangeliumstext oder so zu sprechen. Ich wollte erstmal einen schönen Gruß ausrichten an Herrn Pfarrer Mayer.
Ja, danke schön.
Aus Neuss und
Nachbarschaft.
Eine Sache, ja, wollte was bestätigen. Also wie es mir auch dann so ging in jungen Jahren. Bin in der Diaspora groß geworden und da sind Messen ja etwas eingeschränkt. Glaubensleben muss man wirklich bezeugen. So habe ich, was in der Bibel stand und was das Bekenntnis der Christen in der Urchristenzeit anging, das etwas anders und intensiver aufgefasst. Und es war für mich immer noch eine Freude, wir hatten am Montag und Freitag eine Abendmesse, in meiner Lehrzeit dann wenigstens das zu schaffen, in die Messe zu kommen, das zu feiern, den Wochenanfang dann eben nicht so ganz in die Tristesse und das Wochenende, den Freitag, nicht so in irgendeinem so Dahinplätschern, sondern sich wirklich mit der Messe, mit dem Gottesdienst, mit dem Gebet, mit der Eucharistie ins Wochenende zu gehen.
Ja.
Und das ist auch so ein, wo ich dann verstanden habe, was eine Abendvorbereitung ist. Ich kannte damals Stundengebet noch nicht. Und wie wichtig das ist, auch im Alltagsleben, sozusagen sich immer vergegenwärtigen, die Verheißung Gottes. Und das Zweite, was Sie sagten, Sie sind ja Juden gewesen, die Apostel, ja, ganz in ihrer Schrifttum. Es waren ja nur wirklich keine dummen Leute. Der Schrifttum ist mächtig. So wie Jesus ja auch als 12-Jähriger wirklich bezeugt, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein?
Ja.
12 erwachsen, schriftlich wie ich. Wirklich, man muss sagen, im Vergleich zu wie in Deutschen im Mittelalter waren die Juden eine Hochkultur. Und dann das wirklich festzuhalten und zu bewahren, den Glauben, ein Zeugnis sondergleichen und noch wirklich verstärkt durch die, was wir eben nicht erleben können, wirklich im Umgang mit Jesus. Das müssen wir im Glauben bewahren. Das wollte ich nur ergänzen.
Ja, sehr schön. Danke.
Danke noch für Ihre Gedanken, die Sie hier mit eingeworfen haben. Herr Schröttke, alles Gute nach Neuss. Und wenn auch Sie gerne noch Ihre Stimme hier noch auf Sendung bringen möchten mit Ihrer Frage oder Anregung, eine Anmerkung zu den Bibeltexten, zu dem, was Pfarrer ja noch gesagt hat, melden Sie sich gerne unter der 089-517-008-008. Eine nächste Hörerin aus Mariabronn, das ist Schwester Maria Theresa. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Grüße Sie, Herr Pfarrer Meier.
Ja, Schwester Maria Theresa, grüß Sie
ja,
auch.
Schön. Ich schön, hätte noch zwei Gedanken sind mir noch gekommen. Mhm. Zum einen erinnert mich diese Situation der kanaanäischen Frau mit Jesus, diese scheinbare Abweisung an Maria, die Mutter Jesu, als sie fürbittend bei der Hochzeit zu Kana an Jesus herantritt, muss sie ja auch diese scheinbare Zurückweisung hören. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
Ja.
Die Stunde ist aber gekommen, als sie ihre Glaubensprüfung bestanden hat.
Oh ja.
Und vollkommen gekommen unterm Kreuz. Da war die Stunde dann wirklich gekommen. Das war das eine. Und dann ist mir noch ein Gedanke gekommen, der mich persönlich sehr stark ermutigt, auch in der Fürbitte für andere. Und zwar, also zur Zeit Jesu war es ja tatsächlich so, dass in der Sprache des Volkes Israel, die nicht zum Volk Israel gehörten, Hunde waren. Seit Jesu Tod und Auferstehung gibt es keine Hunde mehr, zumindest nicht mehr von Seiten Jesu. Jetzt ist das Heil für alle offen. Seine Sendung ist jetzt für die ganze Welt. Und ich denke aber, dass viele heute sich selber zu Hunden machen. Wenn Jesus uns so reich den Tisch deckt mit seinem, den Tisch des Wortes und den Tisch des Brotes und so viele nicht mehr kommen, sein Wort nicht mehr hören, die Eucharistie nicht mehr mitfeiern und das verachten, ja, dann machen sie sich selber zu Hunden unterm Tisch. Aber was mich dabei ermutigt zur Fürbitte, wir Katholiken haben ja den Brauch, dass wir die übrig gebliebenen Brotstücke von der Brotvermehrung, die übrig gebliebenen Hostien bei der Eucharistiefeier sorgsam im Tabernakel aufbewahren. Und so haben wir die ständige, bleibende Gegenwart Jesu. Wir können ständig zu ihm kommen, fürbittend, in der Anbetung, in der Feier der Eucharistie. Und dann haben alle die Eucharistiefeier nicht mehr selber mitfeiern, die ausgetreten sind aus der Kirche, die sie gar nicht schätzen, sie haben trotzdem Anteil an meinen Gebeten in der Eucharistiefeier, wenn ich sie da mit hineinnehme oder auch in der Anbetung.
Ja, sehr schöne Gedanken. Danke Ihnen. Ja, das Erste, was Sie sagen, dass auch Maria selbst diese scheinbare Zurückweisung Jesu erfahren muss. Wie gesagt, es ist wirklich eine scheinbare Zurückweisung. Jesus wird also da bei der Hochzeit zu Kana, ähnlich wie bei der Begegnung mit der phönizischen Frau, deutlich machen, ich handle jetzt nicht, weil mich die Jünger drängen oder weil mich irgendjemand anders drängt. Oder auch wenn du, Maria, mich darauf hinweist, ich weiß ja um die Situation. Aber danke, dass du mitdenkst und danke, dass du dich für die einsetzt. So lesen wir es dann nicht, aber es ist darin enthalten. Und Jesus ist dann mit der Wahrnehmung seiner Mutter d'accord, sagt ihr aber indirekt, ich handle jetzt nicht, weil du mich bittest. Ich muss nicht überredet werden, um zu handeln. Ich bin Gott. Mhm. Ne? Also wir müssen Gott mit unseren Bitten auch nicht überreden wollen, indem wir unsere Bitte 100 und 200 Mal wiederholen und uns dann ärgern oder traurig sind, wenn es nicht in unserem Sinne erhört wird, sondern einstimmen in den Willen Gottes. Und meine Zeit ist nicht gekommen. Ich handle dann, wenn ich den Vater handeln sehe. Und dann wird es keine Sekunde Zögerung geben. Oder als er den Lazarus erweckt, er hätte ja sofort hingehen können, dass Martha ihm die Botschaft gebracht hat. Komm doch, mein Bruder, dein Freund Lazarus liegt da krank und im Sterben. Du kannst doch und mach doch. Jesus handelt nicht, wenn er gedrängt wird, sondern er handelt, wenn er den Vater handeln sieht.
Aber er möchte, dass wir auch beharrlich beten. Und nicht, ja, wenn unsere Bitte nicht gleich oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, erfüllt wird, dass wir dann aufhören.
Ja, ganz genau. Also dranbleiben, das ist das eine Stichwort. Aber nicht glauben, ihn überreden zu können oder zu müssen, weil er vielleicht schläft oder auf Betriebsreise ist oder sonst was. Ja. Die Jünger müssen Jesus nicht wachrufen, als sie da in Seenot geraten. Das ist immer so diese gleiche Dimension. Wir müssen dranbleiben mit unserem Gebet, uns in unserem Gebet, in unserer Sorge ganz ihm zuwenden, aber im Vertrauen, er wird handeln. Was auch immer er tut, es wird mir zum Heile dienen. Ne? Und Gott zur Ehre. Also Vertrauen beim Beten, so ist auch eine Stelle im Evangelium überschrieben, als Jesus da den Feigenbaum verflucht, vom Vertrauen beim Beten. Ja, und das ist das Dranbleiben, aber nicht glauben, ich muss Jesus überreden. Ich muss ihn auch nicht von der Lösung des Problems aus meiner Sicht überzeugen, sondern ich bleibe dran im Vertrauen. Ich will nicht ohne diese Verbindung mit Jesus auf mein Problem schauen. Ich will immer erst auf Jesus und dann auf das Problem schauen, damit ich mich nicht verrenne. Ja, ja, danke für die Hinweise. Das ist gut.
Er wird schon recht machen.
Ganz genau. Selbst wenn die Krankheit mich auffrisst, er wird es schon recht machen. Es ist ja nicht zu Ende, wenn ich meine Augen zumache.
Genau.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen, Schwester Maria Theresa.
Gerne.
Ganz wunderbare Gedanken, die Sie uns da noch mitgegeben haben.
Ja.
Ein gesegnetes Wochenende.
Danke auch.
Danke. Und Ihnen auch einen schönen Sonntag dann. Vor allem eine schöne Sonntagsmesse mit den Texten, die wir dann nochmal hören. Ja, ein schöner Gedanke, den tatsächlich Schwester Maria Theresa jetzt auch nochmal aufgegriffen hat, mit dem Gott, wirklich ganz nah an Gott dran zu bleiben und ihn immer wieder zu bitten und ihn da zu packen, eigentlich auch. Er ist derjenige, der das Heil schenkt und auch schenken möchte und ihn immer wieder auch da dran erinnern. Da kann man gar nicht fehlgehen, ne? So dieses ihn herausfordern als der Heiland, als mein Heiland, als mein Retter und derjenige, der sich auch ganz meinem Gebet, zuhört und auch widmet, für den ich ganz interessant bin und einzigartig und der einfach da ist, und zwar für jeden, egal wo er jetzt gerade steht, aber wenn er sich zuwendet, dann freut sich einfach Gott auf jeden hin. Ja,
wunderbar.
Mir ist auch noch so gekommen, das können wir vielleicht auch noch so an unsere Hörer mitgeben, leben wir denn eigentlich so, dass nicht Christen neugierig auf unseren Glauben werden? Ich denke mal, das
sehr
ist
auch wieder
so ein Punkt, wo wir uns auch so entlang hangeln können, immer wieder uns auch selber prüfen können. Jetzt kommen hier noch weitere Hörer rein. Die Zeit ist etwas fortgeschritten. Schauen wir mal, ob da noch jemand dabei ist, den ich kurzfristig mit draufnehme. Grüß Gott, wie ist denn Ihr Name bitte? Hallo?
Ich kann jetzt gar nichts hören.
Okay, da hat jemand wieder aufgelegt. Dann belassen wir es auch dabei. Ja, auf den 20. Sonntag im Jahreskreis haben wir uns in dieser Sendung Höre Israel vorbereitet. Die liturgischen Bibeltexte standen im Zentrum all unserer Gedanken und Ausführungen. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein, fürs Zuhören, auch für Ihr Mitsprechen und für sich vom Wort Gottes treffen lassen, damit auch für Sie, für jeden Einzelnen, Sie weitergerüstet werden in Ihrer persönlichen Nachfolge Jesu und auch im Glauben gestärkt werden. Danke Ihnen, Pfarrer Meier, dass Sie uns in all dem auch mit Ihrem Zutun in Ihrem Beitrag unterstützt haben. Hier die Sonntagsmesse bei Radio Horeb können Sie im Programm kommenden Sonntag schon ab 9:30 Uhr mitfeiern, also nicht nicht 10 Uhr vielleicht wie gewohnt, sondern 9.30 Uhr sich merken. Wir übertragen die Eucharistiefeier am Sonntag vom Adoratio-Kongress aus Neuzelle, denn dort ist unser Übertragungswagen auch vor Ort jetzt am Wochenende. Predigen wird in der Sonntagsmesse der Bischof aus Liegnitz in Polen. Vielleicht haben Sie es gehört, dort in Liegnitz gab es vor 10 Jahren ein eucharistisches Wunder und darüber wird der Bischof unter anderem auch erzählen. Radio Horeb wird übrigens den ganzen Adoratio-Kongress Samstag und Sonntag jetzt am Wochenende übertragen. Dieser findet in der Stiftskirche St. Marien in Neuzelle im Bistum Görlitz statt. Er wird von den Zisterziensern und dem Bistum Görlitz organisiert und setzt sich zum Ziel, die eucharistische Anbetung zu verbreiten und die Erneuerung des Glaubens zu fördern. Und uns wird es freuen, wenn Sie an diesem glaubensstärkenden Ereignis, dem Adoratio-Kongress, teilnehmen, eben auch übers Radio, über unsere App, wenn Sie unterwegs sein sollten, jetzt am Wochenende. Diese Höre Israel-Sendung und viele weitere interessante Sendungen finden Sie im Internet auf horeb.org in der Mediathek. Schauen Sie gerne mal rein, auch in der Radio Horeb App, ganz praktisch und unkompliziert zum Hören unterwegs. Vielleicht bewegen Sie auch den ein oder anderen Gedanken dieser Sendung noch weiter, kommen mit Bekannten, mit Familie, Pfarrmitgliedern, Gottesdienstbesuchern am Sonntag noch darüber ins Gespräch. Denken Sie daran, der Glaube kommt vom Hören, vom Weitersagen. Also sprechen wir auch darüber. Jetzt am Ende wollen wir gerne noch ins Gebet gehen mit Ihnen, Pfarrer Meier, und Sie dann auch um Ihren priesterlichen Segen zum Abschluss bitten.
Ja. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns mit dem Blick der Liebe anschaust, mit dem Blick der Liebe, mit der du uns erschaffen hast, mit der du uns heimrufst. Und du schaust uns immer an mit dem Blick der Liebe und siehst uns niemals im Gewand und im Format der Sünde und des Sünders, sondern du siehst uns immer in dem Format, für das du uns erschaffen hast. Du siehst uns im vollendeten Format und in dem Gewand, das wir durch die Taufe angezogen bekommen haben, dem wir uns aber oft nicht würdig erweisen. Und in deinem liebenden Blick werden wir deine liebevolle Pädagogik erfahren, die uns immer mehr dem entgegenführt, zu dem wir gerufen sind. Nicht durch unsere Mühe und unseren Perfektionismus werden wir dahin gelangen, sondern durch die Offenheit, dass dein Geist in uns wirken darf, wie wir im Römerbrief 8. Kapitel lesen. Ja, komm, Heiliger Geist, und wirke in uns so, dass wir dem Format entsprechen, für das Gott uns gedacht und gerufen hat. Lass uns so, wie wir können, dem mitwirken, und niemals im Wege stehen und uns niemals dagegen stellen. Aber heile du uns, berühre du uns heilsam in unserem Inneren und führe uns, fülle uns, lehre uns, sende uns, dass wir treue Zeugen deiner Liebe werden in dieser Welt. Und auch die Fürsprache der Gottesmutter Maria und in der Kraft des Heiligen Geistes segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Grüße nach Krefeld. Danke Ihnen nochmal, Pfarrer Peter Meier war das, unser Sendungsgast bei Höre Israel bei Radio Horeb. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch weiterhin viel Segen mit unserem weiteren Programm. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.